Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind und sich hier auch eingefunden haben zu einer Gesprächsrunde, die im Zusammenhang mit einer Ausstellung entstanden ist, die im Moment am Infanterieplatz in Landsberg zu sehen ist. Die hat den Titel Set the Night on Fire. Der Bezug ist 85 Jahre Hitler, Adolf Hitler Bekenntnismarsch nach Landsberg, der am 19. September 1937 um 20 Uhr hier auf dem Hauptplatz seinen Abschluss und Höhepunkt fand und in dessen Folge die Stadt Landsberg mit dem Titel Stadt der Jugend im Nationalsozialismus benannt wurde. Mein Name ist Wolfgang Haug vom Verein Die Kunstbaustelle. Dieses Projekt am Infanterieplatz ist aus einem ganz einfachen Grund entstanden, weil ich mit zwei Praktikanten, die bei mir im Februar zur Grafik gearbeitet haben, Recherchen durchgeführt haben, unsere Materialien gesichtet, und dann kam das Thema auf. Und es kam vor allem auf, sie wussten überhaupt nichts. Und dann dachte ich mir, okay, sie sollen einfach mal in der Stadt recherchieren. Wie sieht es denn in der Stadtgesellschaft aus? Einfach exemplarisch, mit Mikrofonen dieser Art. Wir haben wieder zwei Praktikanten, die hier vorne jetzt sitzen, die das quasi aufnehmen und schon was Ähnliches heute auch unternommen haben. Und die kamen eben zurück und es war fast durchgehend kein Bewusstsein darüber da, was dieser Titel, diese Geschichte nach 85 Jahren bedeutet. Und daraus ist entstanden, während der Kaffeepause, dass eigentlich der Impuls kam, da musste doch irgendwas passieren oder es müsste doch irgendein Anlass genommen werden, vor allem, weil es 85 Jahre sind. In diesem Kontext hatte ich dann Kontakt mit Manfred Deilert und den Materialien, die es dazu gibt, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Und so entstand auch die Idee, im Rahmen der Ausstellung einfach mal ein Gespräch zu führen. Also wir halten hier keine großen Vorträge, sondern tauschen uns mal öffentlich aus. Gerne auch mit der Einladung an Sie, Fragen zu stellen, Kommentare, Bemerkungen, Nachfragen. Ich möchte, bevor sich jetzt die beiden Teilnehmer und Teilnehmerinnen neben mir, Alexandra Senft und Manfred Deilert selbst vorstellen, mit einem Zitat beginnen, damit dieser Vortrag schon mal gut formuliert stattfindet. Ich zitiere: Jede Demokratie muss ständig belebt, gefordert und weiterentwickelt werden. Sie lebt auch von der selbstkritischen Auseinandersetzung mit kollektiver und persönlicher Vergangenheit und von der Hinterfragung der Selbstverständnisse früherer Generationen. Wo diese Reflexion nicht stattfindet, bleiben die Menschen tradierten Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster starr verhaftet. Gestrige Heilsbotschaften entwickeln dadurch oft eine Eigendynamik und leisten neuem Unrecht Vorschub. Mit dem Werkzeug des Dialogs arbeite ich interdisziplinär und international für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um daraus Handlungen für die Gegenwart zu entwickeln und antidemokratischen, antisemitischen und rassistischen Tendenzen authentisch zu widerstehen. Alexandra Senft auf ihrer Webseite zu lesen, 24 Stunden jeden Tag. Du bist live hier, möchtest du und würdest du dich ein bisschen vorstellen? Nicht alle Landsberger kennen dich, diejenigen, die in dem Bereich tätig sind, sehr wohl.
Gerne, ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich musste eben schmunzeln, meinen eigenen Text zu hören. Den habe ich vor längerer Zeit geschrieben und ihn jetzt so vorgelesen zu bekommen, ist immer so ein bisschen abstrakt, weil ich denke, huch, habe ich das geschrieben? Ja, okay, da musste ich nochmal selber nachdenken über das, was ich geschrieben habe. Ich fange mal so an. Ich bin Autorin und freie Journalistin, habe beruflich viel gemacht als Schreibende, auch im in anderen Funktionen und habe dann aber mit, ich glaube so Anfang 40 gemeint, ich müsste jetzt noch mal meine eigene Familiengeschichte aufarbeiten. Ich bin die Enkelin, oder ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus, ich bin die Enkelin eines NS-Kriegsverbrechers, der sogenannte Gesandte des Dritten Reichs in der Slowakei gewesen ist und dort mitverantwortlich für die Deportation und natürlich dann auch Ermordung der slowakischen Juden. Und ich habe damals angefangen, unsere Familiengeschichte aufzuarbeiten. In unserer Familie ist nicht erinnert worden, beziehungsweise nur auf verklärende Art und Weise. Man kann ja sehr unterschiedlich erinnern. Also man hat so erinnert, als wäre der Großvater eigentlich, manche haben ihn für einen Widerstandskämpfer gehalten, also nicht als Täter und fast als Märtyrer, weil er 1947 als Kriegsverbrecher gehängt worden ist. Also das Familiengedächtnis hat eigentlich ein sehr geschöntes Bild von einem NS-Täter dargestellt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das so nicht mehr mittragen möchte und mittragen kann. Und habe dann angefangen, mich mit unserer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Ich habe 2007 das erste Buch darüber veröffentlicht, das heißt Schweigen tut weh, eine deutsche Familiengeschichte, in der ich die Tätergeschichte meines Großvaters und durchaus auch die Mitläuferschaft meiner Großmutter aufgearbeitet habe und was das eigentlich für uns bedeutet hat, insbesondere auch das Schweigen in der Familie. Und dann folgten viele andere Texte und ein weiteres Buch, Der lange Schatten der Täter, wo andere NS-Nachkommen ihre Familie und Familiengeschichte vorstellen. Wir sind in einen Dialog miteinander gegangen. Und in diesem Buch stelle ich aber auch die Nachkommen von Opfern oder auch Überlebende vor. Also dieses Buch wird dann auch sehr dialogisch. Und um jetzt nicht zu lange zu reden, ich habe gemerkt in der persönlichen Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte, dass die Geschichte überall ist. Sie ist in uns persönlich, individuell, sie ist in unserer Familie, sie ist in der Gesellschaft, sie ist auch international vorhanden, sie ist auch in Dingen und Objekten vorhanden. Auch dieses Gebäude hat eine Geschichte und wir sind voll von Geschichte, also wir können uns von der Geschichte gar nicht lösen und trennen. Nur die Frage ist, wie reflektieren wir über sie und schauen wir sie überhaupt an und erinnern wir und wie wollen wir erinnern? Und das ist ein sehr komplexes Thema und deshalb sitzen wir heute hier auf dem Podium.
Ja, vielen Dank, Alexandra Senft. Auf dem Podium wäre sonst auch noch Stefan Paulus gesessen als Stadtheimatpfleger, der heute verhindert ist, auch die Dr. Edith Reim, die auch unterwegs ist, also das heißt, es gibt viele andere Gesprächspartner, mit denen man sich auch darüber unterhalten kann. Einer, der auch ganz lange und eigentlich maßgeblich hier gewirkt hat und immer noch weiter wirkt, ist Manfred Deiler. Und es gibt doch auch ein paar Teilnehmer, Teilnehmerinnen im Publikum, die dich noch nicht kennen. Deswegen auch an dich die Bitte, ein paar Worte zu deinem Wirken, Werden und Werdegang.
Also am Mikrofon. Ja. Das Mikrofon gibt gar nichts. Einen herzlichen schönen Abend wünsche ich an alle Gäste. Ja, was ist zu mir zu sagen für alle, die mich nicht kennen? Ich beschäftige mich mit dem Themenkreis seit 1989. Ich bin aber nicht bei den Ersten. Begonnen hat es viel früher. In Landsberg hat es 1982 bereits begonnen. Ich darf Sie auch gleich mit jemandem bekannt machen. Da hinten sitzt der Herr Börraker, der ist einer der Gründungsmitglieder der Bürgervereinigung von 1983. Er kennt die Frühzeit und es ist ganz interessant, sich auch mit ihm zu unterhalten. Also ich bin nicht von Anfang an dabei, ich kam 1989 dazu, mit Wissen wollen. Es gab damals keine Publikationen oder fast keine. Und da habe ich damals an die Bürgervereinigung, das war die einzigen, die sich mit diesem Thema damals auseinandergesetzt haben in Landsberg, geschrieben, ich würde gerne etwas an Informationen zu haben, weil ich bin in Landsberg aufgewachsen, ich hatte keine Informationen über die Landsberger Geschichte. Meine Eltern haben mich mit aufgezogen, das ist eine Stadt, wo nichts passiert ist, wenn ich gefragt habe. Wir haben dann schon mit unseren Eltern diskutiert, wie der Film Shoah kam, oder beziehungsweise später Holocaust im Fernsehen. Und da haben wir über Auschwitz gesprochen, über Dachau gesprochen, aber in Landsberg war praktisch nichts. Wir waren auch damals eine, wenn zumindest was mich betrifft, eine naive Generation. Wir haben das auch geglaubt. Und dann habe ich eben damals wissen wollen, und dann ist der Anton Posset damals als der erste Vorsitzende der Bürgervereinigung dann zu mir gekommen nach Hause und hat gesagt, ja, elitärer Satz, wenn es nichts gibt, muss man was machen. Hat mich gereizt. Und aus dieser Grundidee sind dann einige Jahre später die Themenhefte Landsberger Zeitgeschichte entstanden. Und dann schlittert man in das Thema, weil man neugierig wird. Man will mehr wissen. Und dann lernt man Leute kennen, dann lernt man zu meiner Zeit viele Überlebenden kennen, zeichnet die Biografien auf. Ja, und so ist es bis heute geblieben. Und jetzt bin ich halt auch der Präsident der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte-Stiftung und bin also jetzt seit, muss ich nachrechnen, rechne richtig, 33 Jahren dem Thema treu geblieben. Mehr ist eigentlich da zu meiner Person, außer dass ich natürlich noch andere Hobbys habe, nicht zu sagen.
Ja, vielen Dank.
Wolfgang, vielleicht könntest du ja auch noch mal über dich sagen, was du mit dem Thema zu tun hast oder was dich zu dem Thema geführt hat.
Ich bin seit ungefähr 1991 direkt in Landsberg ansässig. Ich bin in verschiedensten Kunstrichtungen interdisziplinär tätig. Ein Thema ist Theater, das Theater auf Stelzen, das ich hier in Landsberg kennengelernt habe, das war das Lechwehr-Theater, und dann den Wunsch hatte, das auch weiterzuentwickeln als professionelles Schauspielformat auf internationaler Ebene. In dieser Zeit sind wir dann als Neubürger von Landsberg diese Themenhefte natürlich begegnet. Ich war da durchaus zunächst sehr fasziniert und habe das als bisschen selbstverständlich sogar genommen. Ach, da gibt es was, wo das alles dargestellt wird. Das heißt, da war mir der Hintergrund von dieser komplexen Auseinandersetzung, die da vorlag, dass es das alles nicht gab, das war mir gar nicht bewusst. Es war aber schon der zweite Kontakt mit diesem Thema. Ich habe früher, also noch nicht in Landsberg ansässig war, bereits für Dachauer Künstlergruppen, da gab es die große Dachauer Kunstausstellung. Und da wurde auch thematisiert, dass oben im Schloss Gere, schöne, tolle Kunst ausgestellt wird, aber alles andere, was so das Thema Dachau betrifft, KZ-Lager und die Zivilgesellschaft, ausgeblendet. Und da wurde ich damals schon eingeladen, ich glaube, ich war 20 Jahre alt, mit einer künstlerischen Intervention eine Installation in der Stadt zu errichten. Da ging das eigentlich bei mir los. Und es war auch sehr publik, das war mit Musik, Klanginstallation in der Stadt. So hatte das Thema zunächst mal so einen Auftakt. Und diese Themenfülle in Landsberg habe ich dann natürlich kennengelernt, erst einerseits über die Themenhefte, aber dann auch über die Arbeiten mit Schülern und Schülerinnen in diesen Jugendworkshops, die wir durchgeführt haben. Die Kunstbaustelle hat sie 2013 hier in Landsberg mit einem ersten Projekt auf dem Marktplatz sichtbar gemacht. Und da hatten wir den Schülern ganz banal angeboten, wir machen einen Fotoworkshop. Und dann kamen die Schüler zunächst mit ganz simplen Ideen, Türen abbilden, wie man es so aus den Postkarten von Urlaubsorten kennt. Aber es gab eine ganz klare Gruppe der Schüler, die gesagt haben, ja, wir wollen aber auch mit dieser Zeitgeschichte, diesem dunklen Kapitel, wie sie es immer beschrieben haben, uns auch auseinandersetzen. Das haben wir dann auch gemacht und das hat zur Ausstellung geführt, die eine sehr eigene Ästhetik hatte, nämlich wir haben gemerkt, wir können, das wird vielleicht der Thema auch dann von heute sein, wir können gegen diese alten Aufnahmen, der Bunkeraufnahmen, der Aufnahmen aus den ehemaligen Konzentrationslagern, wir können da eigentlich gar nichts Neues dagegen setzen, sondern wir haben dann diese Aufnahmen, das kam aus der Runde der Schüler auch, ja, da kann man ja eigentlich nur noch alles schwarz machen, ist dann entstanden, dass wir Bilder historischer Art genommen haben und die so weit abgedunkelt, dass sie kaum noch erkennbar waren und gleichzeitig auch so aufgehellt, dass es auch kaum erkennbar war. Und das stand am Hauptplatz auf großen Bauzäunen. Wir haben da auch dazu dann kleine Vorträge gemacht und haben auch beobachtet, wie reagiert man darauf. Man kann wirklich vorbeigehen, da ist nichts, da sieht man nichts, also das Schwärzen einerseits, aber auch das Bleichen. Und so hat mir dann diese Arbeit oder dieses Thema immer wieder beschäftigt, obwohl es nicht mein zentrales Anliegen bin. Ich bin kein Historiker, ich recherchiere zwar dort, wo es dann erforderlich ist, und habe mir bestimmte Themen rein, aber beziehe mich auf diejenigen, die das quasi auch sachkundig, fachkundig tun und stelle immer die Frage, wie geht eine Gesellschaft damit um? Und mein Hauptanliegen ist eigentlich, diesen Dialog in der Gesellschaft zu initiieren, in welche Richtung der geht, das ist dabei wirklich ergebnisoffen. Und so sind dann weitere Projekte entstanden. Etwas Größeres war der Pantheon Inselbad. Da haben wir auch ganz naiv mit Jugendlichen begonnen zu recherchieren mit ganz simpelsten Fragestellungen und haben dann aber es durchaus geschafft. Einerseits habe ich dann herausgefunden, dass in der großen Kunstausstellung im Katalog von 1937 diese Pantherskulptur von Fritz Behn vorkommt, aber nur als Gipsabdruck. Konnte dann auch andere Beweise finden, dass es höchstwahrscheinlich von Hermann Göring beauftragt wurde. Und so wurde das plötzlich alles sehr spannend. Und ich bin eigentlich in dieser Richtung wie bei den Themenheften aufs Gleiche gestoßen. Es gibt kaum Wissen darüber und es ist kaum was erforscht zu bestimmten Themenbereichen, die jetzt lokal hier in Landsberg sind. Aber sie sind hochspannend und für die Jugendlichen war das ein Moment, aber auch für uns, sich zu emanzipieren. Also nicht rein wissenschaftlich etwas zu untersuchen, sondern wirklich einfach vor Ort den Dingen nachzugehen. Also das heißt, das macht dann auch, wenn vielleicht skurril klingt, es macht auch Spaß, weil man sich selber etwas erwirbt und es nicht nur schulisch, didaktisch jetzt vermittelt wird. So der Werdegang im Bereich dieser Thematik.
Ja, das ist ja auch genau der Punkt, was habe ich mit der Geschichte eigentlich zu tun? Und in dem Moment, wo man, du hast das Wort Vakuum benutzt oder Schwärzen, Weißen, wenn du plötzlich die Geschichte anfassbar machst, dann ist das tatsächlich unglaublich interessant. Und gerade wenn man versucht, junge Menschen auch dafür zu interessieren, dann ist das genau der Weg. Für mich ist aber auch sehr entscheidend und sehr wichtig, dass die Familiengeschichten auch dargestellt werden. Also es ist ja in Deutschland unglaublich viel akademisch aufgearbeitet worden, es ist unglaublich viel politisch aufgearbeitet worden. Wir werden im Ausland werden wir oft die Weltmeister des Erinnerns genannt. Aber das sehe ich wirklich mit starken Abstrichen, weil die Erinnerung, wenn es ums Familiengedächtnis geht, ist eben sehr kurz. Im Gegenteil, es ist halt fast alles verschwiegen worden, obwohl die Geschichten überall rumliegen. Also es ist ja auch kein Zufall, dass gerade jetzt, vielleicht auch unter dem Einfluss von Covid und dem Ukraine-Krieg, ein unglaublich starkes Bedürfnis ist, auch zu erzählen aus dieser Zeit. Und oft ist es nicht so, dass man selber das erlebt hat, weil man vielleicht Kriegsgeneration ist, sondern es ist auch oft das, was an die Kinder oder Enkel weitergegeben worden ist. Und wenn man darüber dann anfängt, ins Gespräch zu kommen, wird Geschichte plötzlich lebendig. Die lebt dann und ist nicht mehr irgendeine steife Seite aus dem Geschichtsbuch, die Schüler in der Schule langweilt, sondern sie wird dann plötzlich greifbar. Und gerade diese Verzahnung zwischen dem politischen, dem historischen und dem biografischen und dann natürlich auch dem psychologischen, was damit einhergeht, die ist eben für mich eine tatsächlich nachhaltige Aufklärung dessen, was damals passiert ist und was uns bis heute ja alle weiterhin beschäftigt.
Wir hatten gestern eine Lesung mit Sepp Huber, der hier in der Mitte sitzt, initiiert aus Büchern von Sabine Bode, die genau diese Thematik Kriegsenkel, Kriegskinder, aber auch die Prägung, die bei uns bis heute fortgesetzt läuft, dass man quasi seinen Teller aufisst, weil man quasi noch in der Nachwirkung der Väter-Enkel-Großväter-Generation ist. Und das war sehr bewegend, weil die Lesung besteht eigentlich aus 20 Minuten kurzen Splittern und dann beginnt eine Diskussion, bei der alle Beteiligten sich irgendwie zu Wort melden. Wir hatten das auch in Fuchstal. Ein Stichwort war da dieses Buch, weiß nicht, würde ich mal im Handzeichen bitten, wer es nicht kennt, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Wer kennt das Buch nicht? Also es ist erfreulich, wenn Sie es nicht kennen. Ich bin natürlich erschrocken, wenn Mediziner dieses Buch nicht kennen, von der Frau Harrer. Aber da kann vielleicht der Manfred auch nochmal was dazu sagen, weil ich mache es ganz kurz. Die das Buch nicht kennen, haben wahrscheinlich ihre Kinder falsch aufgezogen. Man hält Kinder so, nicht so. Kinder nach der Geburt, wie man weiß, 12 Stunden erstmal in einem dunklen Raum isolieren. Dass da ja keine emotionalen Bindungen auf. Also da gibt es ganz viel, wir haben, also das möchte ich gar nicht vertiefen.
Es ist ein Erziehungsratgeber gewesen.
Es ist im Dritten Reich entstanden von einer Frau Harrer. Und in meinem früheren Leben habe ich bei der Ortskrankenkasse Landsberg gearbeitet und diese Bücher wurden auch noch bis ins Jahr 1960 an junge Mütter verkauft und ausgegeben, auch im deutschen Buchmarkt. Also ich kenne das selber noch. Also, nicht, weil ich Vater geworden bin, sondern weil es in der AOK noch immer rumgelegen ist. Was ich noch vorher nochmal einhaken wollte bei Alexandra, es ist grundsätzlich so, was wir vorher gerade gesprochen haben, was auch der Wolfgang Hau gesagt hat, das ist also praktisch ein Lernen mit Erlebnissen verbunden. Und es ist ein Unterschied, ob ich heute mit der Schulklasse in der Gedenkstätte fahre und da sehen die ein paar Tafeln im Kinderrundgang, oder ob ich in ein Museum gehe und da sind Tafeln und ich lese die und der Lehrer erzählt was dazu, oder ob ich entdeckendes Lernen, sondern ob man das selbst erfahren kann, auch wenn es in kleinen Arbeitsgruppen nur ist, es bleibt mehr hängen und am Ende ist es für die auch Jugendlichen ein Erlebnis, das bleibend in Erinnerung ist und nicht was wie im Schulbuch vorgekaut wird. Wir müssen uns über solche Dinge in der Zukunft auch, glaube ich, mehr auseinandersetzen, weil das ist auch die Zukunft der Gedenkstätten, entdeckendes Lernen. Es ist nicht mehr, dass man was vorgibt und das ist es und das lernen wir und das war es dann. Weil ich glaube, wir sind heute hier, weil Schüler herausgefunden haben, dass zum Beispiel Landsbergstadt die Jugend noch nicht im kollektiven Gedächtnis angekommen ist. Kollektives Gedächtnis, was ist das? Ganz also in Bezug auf Stadt der Jugend relativ einfach zu sagen, dass Landsberg Stadt der Jugend war und dass sich die Stadt von 1933, wo Hitler Reichskanzler geworden ist, darum bemüht hat, die Hitlerzelle zu vermarkten, wen interessiert das? Ganz ehrlich gesagt, Leute aus der Umgebung des Landkreises Landsberg, ich glaube nicht, dass das für Leute in Berlin ins kollektive Gedächtnis jemals kommen wird, weil die haben ihre eigene Geschichte. Es gibt auch andere Städte mit diesen Merkmalen, München, Hauptstadt der Bewegung, wenn Sie die mit dem Thema in München auseinandersetzen, das ist ein ganz anderes kollektives Gedächtnis als wir hier. Wir sehen schon, es gibt verschiedene kollektive Gedächtnisse. Und wenn wir jetzt die anderen, die großen Themen nehmen, ja, kollektives Gedächtnis für wen? Für Deutschland, für Bayern, für Europa, für die Welt. Ich glaube, wenn wir uns in Südamerika mit Leuten unterhalten und ihrem kollektiven Gedächtnis mit der Ausrottung der Indios und so weiter, würde ich sagen, hat Hitler wenig Bedeutung. Es gibt kein kollektives Gedächtnis der ganzen Welt. Und wenn wir uns heute darüber unterhalten, warum ist es nicht im kollektiven Gedächtnis, wenn in Landsberg Umfragen gemacht werden, dann liegt es halt daran, dass es bei uns nicht da ist. Aber ich glaube, wir müssen also nicht weitergehen und dieses Thema jetzt eben auf Deutschland ausdehnen oder auf Europa ausdehnen. Ich weiß nicht, was meint dann die Alexandra dazu?
Ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als du. Du hast zwar recht, dass es Lokalgeschichte gibt und es auch ein Lokalgedächtnis in diesem Sinne gibt oder auch ein Vergessen dessen, was man wissen könnte oder sollte, aber dennoch betrifft die NS-Geschichte alle Deutschen und ihre Nachkommen. Es betrifft ganz Deutschland, es betrifft sogar die Deutschen, die im Ausland leben oder deutsche Eltern hatten, die ausgewandert sind, und es beschäftigt sogar die, ich kriege ganz oft Anfragen aus dem fernsten Ausland, Australien, Amerika, ich bin Nachkomme von Deutschen, aber ich habe hier niemanden, mit dem ich mich darüber auseinandersetzen kann. Die NS-Geschichte betrifft aber nicht nur uns Deutschen, sondern es betrifft ganz Europa, weil die Nazis überall in Europa unterwegs gewesen sind und ihre Spuren hinterlassen haben. Natürlich haben auch die Polen zum Beispiel ein kollektives Gedächtnis und das nicht direkt mit unserem korrespondiert, aber auch die Juden, die Überlebenden, die Verfolgten, die haben auch ein kollektives Gedächtnis, was nicht vergleichbar ist mit dem kollektiven Gedächtnis der Täter. Ja? Und dennoch sehe ich das als eine Matrix, hängt alles miteinander zusammen. Es gibt ja jetzt auch in den letzten 2 Jahren unglaubliche Debatten in den Feuilletons und so weiter und so fort über den Postkolonialismus und was haben wir eigentlich auch damit zu tun und darf man das eine denken und das andere mitdenken oder muss das getrennt voneinander bleiben? Ja? Also das sind ja Diskussionen, die wir die ganze Zeit haben und ich sehe das eher, wie ich auch eingangs gesagt habe, wie eine Zwiebel. Also es fängt bei mir an, der nächste Zwiebelring ist die Familie, dann die Gesellschaft, in der ich unmittelbar lebe und dann das Land und dann geht das immer so weiter. Und trotzdem, das hängt schon alles auch miteinander zusammen.
Da hast du schon recht. Ich meinte da nur jetzt das Thema, was wir heute haben, Landsberg, Stadt der Jugend. Der Holocaust ist weltweit. Also wen interessiert Landsberg, Stadt der Jugend? Und nicht Berlin. Die anderen Themen, die wir haben, gebe ich dir recht. Also da sind wir beieinander. Also da hast du vielleicht das missverstanden. Okay, ja.
Ja, es gibt historische Ereignisse, die muss jetzt nicht jeder überall kennen. Und dennoch sind das ja alles Beispiele für das, was in der NS-Geschichte passiert ist. Und gerade wenn wir hier über Jugend sprechen, und du hast ja sehr interessant das Buch von Johanna Harrer hier ins Gespräch gebracht, das ist wirklich ein grausamer Erziehungsratgeber. Der war dazu da, Kindern eigentlich ihre Emotionen abzugewöhnen. Das war harte Nazi-Erziehung. Ja? Kinder sollten nichts fühlen, das sollten eigentlich harte, starke Helden werden, die keine Gefühle haben, die sollten abgeschnitten werden. Die ganze Erziehung war darauf angelegt. Und wenn wir jetzt auch von dem heutigen Datum, 85 Jahre, sprechen, sind hier 3000 Jugendliche aufmarschiert, die ideologisch geprägt worden sind. Wir wissen von vielen Menschen dieser Generation, die interviewt worden sind, dass die heute unbewusst manchmal noch die Nazi-Lieder singen. Die kriegen das gar nicht wirklich aus ihrem System raus, weil die so extrem ideologisch geprägt worden sind. Und diese Menschen haben ja auch dann wieder uns zur Welt gebracht und uns geprägt. Ja? Und wenn man sich diese Muster nicht wirklich bewusst anschaut, rutscht man dann auch schnell oft in die Falle, dass man das, was die Eltern falsch gemacht haben, ich nehme nur das simple Beispiel Erziehung, dass man das selber dann auch weitermacht. Ne? Und so gehen bestimmte Muster, werden dann immer weitergereicht. Und man spricht ja auch von den transgenerationellen Traumata und dem Erbe. Ja? Was ist verschwiegen worden auf Täter- oder überlebenden Opferseite, was dann psychologisch an die nächste Generation weitergereicht worden ist? Und wie durchbricht man eigentlich dieses Schweigen und wie fängt man eigentlich einen Dialog an? Was ist überhaupt die Voraussetzung für einen Dialog?
Vielleicht nochmal zu dieser Frau Harrer, der Medizinerin, aber auch Stadt der Jugend, als einem Punkt, an dem man etwas begreifbar machen kann. Also das heißt, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dann ist das Feld des Nationalsozialismus, das füllt Bände, da kann man Jahrzehnte verbringen und ist immer noch für bestimmte Fragen am Anfang. Wenn es darum geht, ein Geschichtsbewusstsein der Erinnerungskultur entstehen zu lassen, dann betrifft das natürlich quasi uns alle und wir müssen natürlich gemeinsame Nenner finden, an denen auch was vermittelbar wird. Ich habe heute die zwei Praktikanten gefragt, ob ihre Eltern sie umarmen oder umarmt haben. Haben die natürlich selbstverständlich gesagt, ja klar, das war eben nicht klar. Das heißt, wenn Sie in der Generation der ab 50 Geborenen auch nachfragen, dann ist eine indirekte Nachwirkung die, dass es da nicht üblich war, dass der Vater, die Mutter die Kinder umarmt. Auch nach dem Nationalsozialismus, das Buch bei der Diskussion im Fuchstal war spannend, hat sich eine Buchhändlerin gemeldet und hat gesagt, bei uns wurde dieses Buch noch 1987 bestellt. Gestern bei der Diskussion, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig rekonstruiere, da muss man sonst helfen, war eine Psychotherapeutin, die ein Fachbuch für ihre eigenen Kinder, für ihrem ersten Kind sich zugelegt hatte, wo Gedankengut aus der Harrer zitiert wurde. Und sie selbst irritiert, was soll sie das Kind nachts wirklich schreien lassen, weil die Kinder müssen ja lernen, dass sie durchschlafen. Da kann man ja nicht einfach bloß, weil das Kind schreit, stillen. Das ist ja sehr Irrsinn im Sinne von Harrer, sondern die müssen schreien. Und da kommen dann auch die Sprüche her, wenn man schreit, das stärkt die Lungen. Und das hat sie alles so indirekt fortgesetzt, obwohl wir einerseits, das Buch ist 34 veröffentlicht, noch vor der Eskalation des Nationalsozialismus sind und so weit danach für mich und auch für diejenigen, die an diesen Diskussionen immer dabei waren, und das meine ich jetzt mit Geschichtsbewusstsein, war es immer etwas Versöhnliches. Also ich habe gestern auch jemand anderer, wir haben quasi unseren Großvater in einer bestimmten Haltung verstehen können als jemand, der in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext sozialisiert wurde. Und nicht mehr gesehen, der Großvater war sehr eigen, weil wir mussten am Tisch sitzen bleiben und aufessen. Das heißt, wir wussten, okay, das kommt aus einer bestimmten Erfahrung und damit war quasi so ein Brückenbau. Das heißt, dieses Geschichtsbewusstsein ist kein Lernbewusstsein. Es geht nicht darum, dass wir mit Wissen angehäuft werden, sondern dass wir quasi uns bewusst sind, wo kommt man her, was hat unsere Eltern geprägt, was lässt sich daraus erklären, was sind vielleicht dann Gegenreaktionen, die stattfinden. Und für diese Vermittlung ist zum Beispiel für mich einerseits, diese Harrer habe ich jetzt auch erst relativ spät kennengelernt, auch die Stadt der Jugend, selbst anderen Städten, wir sind zum Beispiel als Verein Mitglied im dem Anne-Frank-Netzwerk, das hat aktuell 200 speziell qualifizierte Gedenkstätten, Einrichtungen, Organisationen, die sich über Methoden austauschen der Vermittlung, weil man jetzt quasi so ganz neue Wege geht, also nicht mehr chronologisch Dinge zu erzählen und ähnliches, also so schulhaft wie so ein Lehrbuch, sondern entweder auf Empathie aufbauend oder als Event basiert, also gibt es ganz spannende Entwicklungen. Und da braucht man quasi so Beispiele.
Du hast jetzt ganz ein interessantes Thema aufgetan. Eigentlich sind wir gerade dabei, dass wir sagen, also ich gebrauche jetzt das moderne Wort Erinnerungskultur. Früher haben wir anders gesagt, da gab es Versöhnungsarbeit, da gab es Erinnerungsarbeit. Eigentlich seit 1990 sagt man jetzt Erinnerungskultur. Und bei dem Themenkreis, wo wir jetzt eigentlich sind, Geschichtsbewusstsein ist etwas anderes als Erinnerungskultur. Und es ist eine kulturelle Aneignung der Gesellschaft. Ich habe mir jetzt was aufgeschrieben, weil jetzt kann ich mir den Satz nicht merken. Es ist nicht von mir. Jede Erinnerungskultur hat vor allem einen sozialen Sinn. Mit ihr gestaltet die Gesellschaft ein Bild, wie sie gerne sein möchte. Und das ist eine Problematik, weil es hängt zusammen, es ist die Erinnerungskultur ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Angelegenheit. Und wenn sie institutionalisiert wird, und wenn sie auch politisch benutzt wird, dann wird es nichts funktionieren. Das heißt, die Erinnerungskultur ist das, was die Gesamtgesellschaft im Laufe der Zeit ins kollektive Gedächtnis überführt. Und da gibt es jetzt drei Gruppen. Also früher war also Erinnerungskultur überwiegend Heldenverehrung. Und dann kommt die 68er Generation. Also ich muss gleich sagen, ich bin ein bisschen zu jung für 68, Endphase. Und da wollte man sich mit seinen Eltern, also allgemein ist jetzt eine Verallgemeinerung, nicht identifizieren. Und das ist die Zeit, wo man sich ausschließlich mit Opfern identifiziert hat, weil man sich mit Eltern nicht identifizieren wollte. Übrigens, Täterperspektive war damals überhaupt noch kein Thema, das hat man überhaupt nicht gemacht. Und erst später dann, im Zusammenbruch der DDR, kamen diese Themen dazu. Das heißt also, diese Erinnerungskultur ist veränderbar, aber sie ist gesamtgesellschaftlich. Jetzt ist die Frage, die wird gerade auch in der Wissenschaft diskutiert, kann sie auch europäisch sein oder ist sie zum Teil, wie eigentlich, wo wir vorher gesagt haben, auf bestimmte Gesellschaftsgruppen wieder beschränkt und unterschiedlich. Aber das sind interessante Themen, die ich jetzt eigentlich einmal weitergeben würde an meine Gesprächspartnerschaft. Das sind jetzt so grundsätzliche Überlegungen, was du dazu meinst, ist gemein, ich weiß schon.
Naja, du hast sehr interessant von der Gesellschaft erzählt, die sich wie ein Bild von sich darstellen möchte. Ich gehe jetzt nochmal wieder eine Zwiebelscheibe zurück zur Familie. Wir wollen uns ja auch ein gutes Bild von unseren Eltern oder Großeltern schaffen. Das ist menschlich und normal, dass man seine Eltern liebt, vielleicht auch verehrt, die Großeltern oder die Urgroßeltern, um mit der nächsten Generation zu sprechen. Deshalb schafft es auch unglaubliche Spannungen und Ambivalenzen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es in der eigenen Familie Täter und Mitläufer gegeben hat. Das ist schwierig, weil man muss ja plötzlich zwei unterschiedliche Bilder zusammenbringen. Ich sage es jetzt mal im Zusammenhang mit meinem Großvater. Und was meine Mutter betraf, so hat meine Mutter diesen Vater unglaublich geliebt und gleichzeitig ein wirklich krass anderes Bild von ihm gehabt, nämlich das des Kriegsverbrechers. Wie kriegt man das emotional eigentlich zusammen? Ja? Und da neigen dann die meisten Menschen, das ist verständlich, ich sage mal zum bequemen Weg, man sagt, ich möchte mir das gute Bild von meinen Verwandten oder von meiner Nation oder was auch immer erhalten. Ich gucke mir also nur die guten Seiten an und nur das, was ich eigentlich sehen will. Und den Rest, den verdränge ich, den möchte ich nicht sehen. Ja? Und das ist aber gefährlich, weil man dadurch im Grunde die Erinnerung abspaltet, weil man sich wirklich nicht klar macht, dass es unsere eigenen Angehörigen waren, die dazu beigetragen haben, dass es Massenmorde gab, dass 6 Millionen Juden, dass über eine halbe Million Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch unliebsame, kranke, behinderte Menschen umgebracht worden sind. Das war ja nicht Hitler und Goebbels allein, ja, sondern das war die Mehrheit der Deutschen. Da haben alle damals mitgemacht. Und ich glaube, solange wir nicht an uns ranlassen, dass auch die meisten unserer Verwandten daran beteiligt waren, verstehen wir gar nicht, wie solche Entwicklungen eigentlich tatsächlich zustande kommen können. Wie kann das angehen, dass eine ganze Gesellschaft, mit Ausnahmen natürlich, Widerstand und so weiter und so fort, wie kann das angehen, dass eine ganze Gesellschaft eine so schreckliche Politik verfolgt, die Menschen in die Gaskammern schickt und ermordet? Wie kommt es dazu? Ja? Und ich glaube, man kann das wirklich nur verstehen, wenn man sagt, die Täter, jeder kann ein Täter werden. Jeden Tag. Also wir sehen auch heute wieder Täterschaft in jeder Form. Und für mich gehört das zur Erinnerung dazu. Also ich finde es gut, dass wir hier eine tolle Gedenk- und Erinnerungskultur haben. Oft ist sie aber für mich auch eine Unkultur, weil es nämlich oft ein ritualisiertes Gedenken ist, was, wie du richtig sagst, institutionell daherkommt. Aber letztendlich den eigenen Bezug dazu, und sei es als Familienmitglied oder nur als Deutsche, völlig abspaltet. Ja? Und dann stehen irgendwelche Politiker oder Institutionsdirektoren da und halten eine schöne, glatte Rede über an dem Mahnmal so und so, über das Ereignis so und so, aber die eigentliche wirklich tiefe Empathie für die Opfer und für die Überlebenden und für das, was Deutschland, die Deutschen damals diesen Menschen angetan haben, über mehrere Generationen bis heute, das kommt emotional überhaupt nicht an. Ja? Und ich glaube, solange wir nicht auch das emotional an uns ranlassen, wird es schwierig, das aufzuklären, weil im Grunde sind die Täter dann immer die anderen gewesen, nicht in meiner Familie. Ja? Und deshalb plädiere ich immer dafür, darüber zu sprechen, Dialoge darüber zu führen. Und was ich auch tue, ich schätze Sabine Bodes Arbeit außerordentlich, aber ich arbeite anders, ich habe einen anderen Ansatz, weil ich finde, dass ihre Arbeit manchmal auch Vorschub dazu leistet, dass Deutsche sich heute auch wieder als Opfer empfinden. Es stimmt zwar, dass die Nazis ihre eigenen Kinder und die Nachkommen auch verletzt haben, das ist wahr, ja, und natürlich sind auch Deutsche ausgebombt worden, etc., etc., aber wenn das nicht einhergeht, auch mit der Täterschaft in unseren Familien, dann sind wir Deutschen plötzlich wieder Opfer und vergessen die Geschichte schon wieder und erinnern falsch. Ja?
Das, was du gerade von der Familie erzählt hast, das ist natürlich die knallharte Version, wenn man in dem Thema tätig ist, weil diese Erkenntnis, ich kann mir vorstellen, wenn das so richtig bei einem hochkommt, dann ist das nicht ganz unbelastet. Ne? Ich habe das Gleiche beobachtet, mehr oder weniger die letzten 32 Jahre in Landsberg. Ich meine, ich habe ja vorher gesagt, wir sind aufgezogen worden, wir haben von der Geschichte nichts gewusst. Ich rede jetzt also von der zweiten Generation. Alle, die involviert waren, haben Bescheid gewusst. Wir haben halt bloß nicht drüber geredet. Also mein Großvater, klassisch Mitläufer eingestuft. Wie ich das erste Mal als Jugendlicher gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, Mitläufer ist halt mitgelaufen. Heute weiß ich, dass ein Mitläufer nicht bloß derjenige ist, der irgendwo mitmacht. Ja, wenn ich vom Ausland angesprochen werde, ich werde ja oft gefragt, sind Sie Jude? Komischerweise, wenn man mit der Arbeit ist, wird man auch sowas gefragt. Und dann schockiere ich oft, indem ich sage, Normal Nazi Family. Da sind Sie mal ein bisschen schockiert. Also ich glaube, das trifft bei uns den Punkt. Und wenn ich die Aufarbeitungsgeschichte Landsbergs anschaue, wenn ich jetzt von der zweiten Generation, also meine, davon ausgehe, die Abwehrhaltung, die eigentlich mehr oder weniger beobachtet worden ist, also wenn man nichts weiß, sind die Ängste, dass da was rauskommen könnte, oft größer als die Realität. Und das ist für mich der Grund, warum die Generation, die eigentlich fast nichts gewusst hat, noch größere Abwehrreaktionen gehabt hat, als die Generation der Anführungszeichen. Täter, weil heute einer wusste, ob ich was gemacht oder ob ich nichts gemacht. Das konnte jeder selber für sich beurteilen. Das ist ein bisschen so mit der Folterstufe 1, die Instrumente zeigen, die Fantasie ist größer als die Realität. Und so denke ich mir, ist das auch entstanden, dass man ablehnende Haltungen deswegen konstruiert hat, weil man wollte nicht, dass etwas herauskommen könnte. Und es gehört auch Mut dazu, dass man sich der Geschichte dann stellt und sagt, naja, dann kommt es halt raus, dann ist es halt so. In einer Großstadt ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, in einer Kleinstadt ist das schwierig. Da deuten dann oft Leute, die in der gleichen Situation sind, auf andere. Das sind die Ängste dieser Zeit und ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber in diesem Denken kommt man nicht weiter. Das ist, wie die Alexandra selbst gesagt hat, wenn man nicht emotional sich dem Ganzen stellt, dann bleibt es einfach irgendwo stehen. Und diese Auseinandersetzung, die findet eigentlich vielleicht jetzt in der kommenden Generation durch dieses entdeckende Lernen statt, dass die Berührungsängste weggehen und dass man sagt, naja, wir verstehen vielleicht die Mechanismen, die dazu geführt haben, dass, dann sind es ja schon fast die Großväter, aber dass die auf so ein System auch nicht reingefallen, sondern mitgemacht haben. Jetzt mache ich wieder da als Beispiel, nehmen auf als Beispiel Landsberg, also ich kann nicht mit der Familie argumentieren. Ich muss am Beispiel Landsberg, wo ich aufgewachsen bin, das ist meine Heimatstadt. Ja, 1933 hat man sich halt daran erinnert, dass Adolf Hitler in der Festungshaft war. Und dass man dann versucht, aus dieser Erkenntnis ein Marketingkonzept zu machen und dass man irgendwas versucht, Geld zu verdienen, Touristen in die Stadt zu holen mit der Vermarktung der Hitlerzelle. Also wenn wir heute da sitzen und sprechen von 1937, gibt es ja Vorgeschichte, dass Baldur von Schirach statt Landsberg zur Stadt der deutschen Jugend erklärt hat, ist ja eigentlich das Ende der Geschichte. Der Anfang der Geschichte ist, dass man Riesenanstrengungen gemacht hat, dass man Bedeutung gewinnt, dass man eine wichtige Stadt im Nationalsozialismus ist. Man hat sich ja selber ganz andere Titel gegeben, Landsberg, Stadt des Führers, Landsberg, der Geburtsort, die Ideen des Nationalsozialismus. Also da gab es ja alle möglichen Wortschöpfungen in der Vorzeit, bevor das zur Stadt der Jugend war. Wenn man sich vorstellt, dass die Stadt Landsberg damals 8000 Einwohner gehabt hat und da sind dann Reisezüge mit Kraft durch Freude, das war für die Jugend die Reiseorganisation der NSDAP, da ist ein Sonderzug in Landsberg mit 2000 Leuten angekommen, die hat man dann mit der Blaskapelle vom Bahnhof abgeholt, in die Innenstadt begleitet, dann haben die natürlich eher gegessen und getrunken, haben dann anschließend die Hitlerzelle angeschaut, das war, wenn man es so sieht, ein kleines Wirtschaftswunder. Wenn man die Daten anschaut, kann man alles nachlesen, da war der Hauptplatz in Landsberg noch nicht einmal gepflastert. Das hat man dann machen können, weil man Geld eingenommen hat. Wenn man die Protokolle des Verschönerungsvereins, so hat der damals geheißen, liest, alles, was Geld in die Kassen der Stadt bringt, ist gut für die Stadt in Bezug auf die Vermarktung der Hitlerzelle. Das heißt also, man hat sich bemüht, etwas zu sein und darzustellen. In der ersten Zeit, wenn man die Berichte verfolgt, also es gibt Unterschiede. Man hat 1933 einen Stadtratsbeschluss gemacht, dass man Adolf Hitler zum Ehrenbürger macht. Zur gleichen Zeit war das in Berchtesgaden und Obersalzberg. Landsberg hat die Mitteilung bekommen von Bormann, es wird geprüft, ob Adolf Hitler diesen Ehrentitel annimmt. In Berchtesgaden gibt es einen Schriftwechsel, gerne und dankbar nehme ich ihn an. Klar, in welcher Biografie in der ersten Zeit wird gerne gesehen, dass ich im Gefängnis war. Ja, aus dem hat man halt, später ist es ganz erfolgreich geworden und irgendwann hat es dann das Deutsche Reich übernommen. Die Idee des Adolf Hitler Bekenntnismarsches selber ist nicht in Landsberg entstanden, die ist in Norddeutschland entstanden. Es gab nämlich vorher schon Adolf Hitler Marschierer. Was interessant ist und was mich interessiert, diese Geschichte soll ja im neuen Stadtmuseum dargestellt werden. Es gibt wahrscheinlich wieder Forschung, in der Zwischenzeit forscht ja keiner mehr. Aber wenn man Ausstellung macht, wird man wohl forschen. Was mich interessieren würde, was bei den Recherchen rauskommt in der Darstellung im Stadtmuseum, wie es gelungen ist, der Stadt Landsberg im Anschluss an die Reichsparteitage in Nürnberg die Hitlerjugend zu bewegen, nach Landsberg zu kommen. Das konnten wir damals nicht herausfinden, da haben wir keine Unterlagen gefunden und das wird eine der spannendsten Geschichten sein, die das Stadtmuseum herausarbeiten wird und da freue ich mich schon drauf. Also das wird eine spannende Geschichte.
Ja, vielen Dank. Bei mir ist es so, dass diese Materialien, die aus dem Artikel von Anton Posset und von Manfred Deiler jetzt auszugsweise reduziert auch in diesem Container zu sehen sind, dennoch natürlich ein sehr einseitiges Bild abgeben. Es ist das Bild, das wir quasi aus den Dokumenten gewinnen, aus Stadtratsprotokollen, aus Mitschriften, aus Presseartikeln. Was aber fehlt und was quasi auch für diesen Austausch zwischen den Generationen notwendig wäre, ist eigentlich immer dieser Dialog, dass man diesen Dialog führen kann oder dass andere für uns einen Dialog geführt haben, den man zumindest nur nachvollziehen kann. Das stellt sich auch in dieser Vermittlungsarbeit von Geschichte und Geschichtsbewusstsein heraus, dass das direkte Miteinander sprechen das Stärkste ist, was wir haben, das erschlägt jede Tafel, jede 3D-Animation, jeden Audio-Walk kommt nicht an diese Intensität ran. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wir haben und hätten jetzt Überlebende, oder die müssten 100 Jahre alt sein, die damals hier als 15-Jährige auf dem Hauptplatz standen, das ist die Generation von Sophie Scholl. Es gibt noch jemanden in Kaufering, wo wir aber nicht wissen, ob er jetzt hier noch dabei war, aber auf jeden Fall kann man sagen, die sind für uns nicht mehr erreichbar. Das heißt, dieser Dialog wurde in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren mit dieser Gruppe nicht geführt. Also es gibt Aufzeichnungen von den Überlebenden des Holocaust, es gibt auch von Tätern Aufzeichnungen, aber vieles ist da nicht verfügbar, was aber genau diese Brückenfunktion hätte, wo du auch sagst, Dialog. Und wie wir diese Dialoge jetzt in diesem Kontext dennoch realisieren können.
Kann ich vielleicht gleich dazu was sagen? Das ist nicht das Versäumnis dieser Zeit, sondern es ist ganz einfach so. Klar, was dargestellt ist, ist aus der Sicht der Nationalsozialisten, weil die ganzen Papiere, die vorliegen, Zeitungsartikel, das ist Propaganda. Auch das, was im Stadtarchiv erhalten ist, Briefe, die sind in der damaligen Zeit, im Stil der Zeit geschrieben, das ist Propaganda. Die Reflexion, die für uns interessant gewesen wäre, für damalige Hitlerjungen und BDM-Meiden, die da dabei waren, wie sie im Nachhinein an das Ganze denken. Das Problem war nur, ich muss es kurz erwähnen, wie wir damals das Themenheft 3 rausgegeben haben, da haben wir auch einen Verkaufsstand am Hellmeyerplatz gemacht, auch um die Hefte zu verkaufen, aber auch um im Gespräch mit den Leuten das erste Mal zu kommen. Wir haben das zuerst plakatiert. Das war meine Arbeit, das anzukündigen. Ich bin da ein paar Mal durch die Stadt gelaufen, regelmäßig waren die Plakate abgerissen, man wollte mit dem Thema offensichtlich nichts zu tun haben. Und das Problem ist, wenn Sie das in einer Zeit machen, das ist 1993 ist das entstanden, das sehen wir nicht. Das ist in einer Zeit, da gab es noch große Auseinandersetzungen, da waren die Streitereien, kann man sich heute nicht vorstellen. Das war also dramatisch, wie da die Welten aufeinander geprallt sind zwischen damals Bürgervereinigung und auch Vertreter der Stadt Landsberg. Für einen Zeitzeugen, der etwas aus der Nazi-Zeit von der sogenannten Tätergeneration erzählen sollte, das ist Nestbeschmutzung gewesen. Das heißt, es ist Selbstschutz zum großen Teil und hätte viel Mut erfordert, hier mit Interviews zu arbeiten und sich dem öffentlich zu stellen. Man muss immer in die Zeit zurückgehen. Warum ist etwas so? So wie wir locker heute darüber reden, war das in der Zivilgesellschaft nichts. Wenn man sich vorstellt, meine Eltern waren Jahrgang 22, meine Mutter und mein Vater, das ist genau der Jahrgang, 100 Jahre. Die haben auch mir nichts erzählt, nur sie waren zu dem Thema, wo wir damals gearbeitet haben, waren meine beiden Eltern schon verstorben, ich konnte sie nicht mehr fragen. Aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sie mir ehrlich was erzählt hätten. Das Problem ist die Kleinstadt, die Großstadt ist wieder einfacher. Wer das erste Mal das Schweigenpflicht gilt als Nestbeschmutzer. Und das haben wir eigentlich in der frühen Bürgervereinigung mit unserem damaligen Vorsitzenden, heute noch umstritten in Landsberg, Anton Posset, ich habe es erlebt, ich habe es mitgemacht. Ich weiß, was es bedeutet ist, wenn man ausgegrenzt wird in einer Gesellschaft. Und ich kann es ja heute kann ich mich selber outen. Ich bin einer der wenigen, die so nie angegriffen worden sind. Und warum? Weil ich eine Landsberger Familie über Generationen bin und weil alle die, die damals die Außenstehenden angefeindet haben, gemeint, ich weiß was. Das hat mich geschützt, weil ich hätte ja auspacken können. Wenn die alle gewusst hätten, dass ich gar nichts weiß, dann wäre es mir genauso ergangen. Ich habe nur immer ab und zu dann erwähnt bei solchen Veranstaltungen, der Opa hat es mir aber anders erzählt, ich habe gar nichts gewusst. Hat mich aber geschützt. 1993 war eine andere Zeit als heute, das wollte ich nur sagen.
Naja, da komme ich jetzt auch mal wieder auf die Familie zurück. Unter Stichwort Loyalität. Also man will ja seinen Angehörigen gegenüber loyal sein. Man möchte vielleicht auch seiner Stadt gegenüber loyal sein und natürlich auf keinen Fall als die Person dastehen, die jetzt sagt, ich habe aber eine ganz andere Sicht auf die Dinge, ich habe eine andere Perspektive und ich erlaube es mir sogar auch ein anderes Narrativ zu entwickeln. Ich muss ja nicht das übernehmen, was mir die Eltern oder Großeltern oktroyiert haben und gesagt haben, so war das und jetzt musst du das auch bitte schön glauben. Also ich glaube, es braucht dann auch manchmal den Schritt zu sagen, jetzt möchte ich mir aber meine eigene Meinung bilden und ich möchte darüber reflektieren und ich möchte das auch recherchieren. Stimmt das denn eigentlich alles so, was mir erzählt worden ist? Je mehr und je tiefer ich in dieses Thema eingestiegen bin, nicht nur bei meiner eigenen Familie, sondern bei allen möglichen anderen Familien und in Gesprächen, ich mache ja auch Dialogreise und was heißt ich bin immer empörter eigentlich geworden, wie viel diese vorherigen Generationen nicht nur verdrängt haben, sie haben oft auch wirklich schamlos gelogen. Ja? Und das Wort Lüge ist hart, ich weiß, aber es trifft auf viele zu, die ja ideologisch dem NS-System auch verhaftet geblieben sind. Das ist ja nicht so, dass die Zeit vorbei ist. Wir sehen das doch heute wieder mit der AfD und dem Rechtsruck. Natürlich nicht nur in Deutschland, aber insbesondere auch hier. Ja? Also dieses ganze Gedankengut und auch das Emotionale, was da in den Familien weitergegeben wurde, blüht doch jetzt schon wieder ganz stark auf. Und du hast eingangs mein Zitat da genannt. Das ist für mich die Nachkriegsgeneration, die hat dieses Deutschland, dieses Demokratische geschaffen mit all seinen Säulen der Demokratie und dafür auch wirklich hart gekämpft, nicht zuletzt die 68er. Ja? Aber meine Generation und manche Nachfolgende haben auch gemeint, ja, die Demokratie ist da, die läuft dann halt so weiter, dafür muss man nichts tun. Ja? Aber tatsächlich müssen wir tagtäglich dafür kämpfen. Ja? Und wie kämpfen wir dafür? Unter anderem eben, dass wir auch reflektieren und harte Dialoge führen. Und jetzt würde ich auch noch mal ganz kurz was zum Dialog sagen, also gerade wenn es um Geschichte geht. Ich habe lange mit dem israelischen Psychologen Dan Baron zusammengearbeitet, der lebt leider schon länger nicht mehr. Der war einer der Ersten, der die Nachkommen von NS-Tätern und die Nachkommen von Opfern und Überlebenden interviewt hat. Die Last des Schweigens, ein sehr schönes, wichtiges Buch. Der hat immer gesagt, im Grunde muss man erstmal einen Monolog führen. Man muss erstmal mit sich selber ins Zwiegespräch gehen. Und dann ist es sinnvoll, so was Sepp zum Beispiel gemacht hat, dass man mit seinen Leuten, sage ich mal, auch in einen Dialog geht und sich austauscht über das, was man erlebt, gesehen hat und was gewesen ist. Aber für mich ist ja auch entscheidend, wie kommen wir eigentlich in einen Dialog mit den Opfern und den Überlebenden und deren Nachkommen. Und da ist der springende Punkt für mich, dass wenn wir nicht persönlich auch die Karten auf den Tisch legen, wir nie die Basis haben werden für ein wirklich vertrauensvolles Gespräch mit der anderen Seite. Ja? Ich meine, wenn man nach Israel reist, und man muss nicht nach Israel reisen, man kann nach Amerika oder sonst wo hinreisen, auch in Deutschland. Viele Juden haben ein verständliches Misstrauen gegenüber, sag ich mal, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil sie nicht wissen, wen habe ich hier eigentlich gegenüber. Ja? War das vielleicht ein Massenmörder, der Großvater, der Urgroßvater oder was auch immer? Mit wem spreche ich hier eigentlich? Ja? Und wenn wir wirklich in einen ehrlichen Dialog kommen wollen, ist es auch wichtig, dass wir eben über die Täterschaft in dieser Gesellschaft und meistens auch in unseren Familien und in der Mitläuferschaft. Auch Mitläuferschaft ist eine Form von Verbrechen aus meiner Sicht. Ja? Also, und das heißt, das sind für mich die Voraussetzungen überhaupt, um einen Dialog führen zu können.
Ich muss nur jetzt mal fragen, weil ich keine Uhr habe, wie spät es denn schon ist. Entschuldigung.
5:30.
Wie viel?
5:30.
Vor halb acht. Dann sind wir eigentlich schon über der Zeit. Aber man merkt, also wenn ich es so zusammenfassen darf, es gibt viel Gesprächsbedarf. Es gibt aber auch schon viel, worauf wir aufbauen können, um das fortzusetzen. Und wenn diese Runde hier ein Anstoß auch dazu ist, für diesen Dialog aufzunehmen, durch alle Akteure, die in diesem Prozess beteiligt sind, dann wäre schon wieder viel erreicht. Deswegen ist es jetzt kein wirkliches Ende, sondern eher fast ein kleiner Abbruch, weil es natürlich nachher jetzt weitergeht mit dem Film, das Arturo-Projekt, der bestimmte Thematik hier mit aufgreift, aber in einer ganz anderen Version. Und damit das Publikum, das zum Film will, jetzt auch herein kann, würde ich mich zunächst mal bei Manfred Deiler ganz herzlich bedanken und dann natürlich bei Alexandra Senft und auch empfehlen, deine Bücher nochmal zu lesen oder sich zu besorgen und diesen Kontext quasi auch darüber zu vertiefen.
Ich wollte nur ganz, ganz kurz was sagen. Ich versuche seit geraumer Zeit in diese Diskussion mit der Alexandra zu kommen. Wir haben es heute das erste Mal überhaupt zeitlich geschafft, dass wir es öffentlich machen. Wir werden es privat fortsetzen, denke ich.
Also über das Thema kann man endlos sprechen. Das ist uferlos, das ist extrem komplex. Aber ich fand es jetzt toll, Wolfgang, dass du überhaupt diese ganze Sache hier veranstaltest und dieses Forum bietest, weil das eröffnet dann eben auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Okay, in diesem Sinn sage ich danke zu Ihnen auch, die da teilgenommen haben. Holen Sie sich noch was zum Trinken. Um 20 Uhr geht es mit dem Film, das Arturo-Projekt, los. Und seien Sie gespannt, was Sie dort erwartet. Herzlichen Dank.